Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Gotteswort, welches wir unserer Predigt zugrunde legen, steht im Markus-Evangelium im 14. Kapitel. Und als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Liebe Freunde, das war eine teure Schmiere. Im wahren Sinn des Wortes, die Jesus dort von der Maria über sein Haupt gegossen bekam. Das war Nardenöl. Das war Importware aus Indien. Also der Wert des Alabasterfläschchens, das war ungefähr der Arbeitslohn eines ganzen Jahres. Woher hatte die Maria dieses Nardenöl? Naja, das war gewissermaßen ihre Altersvorsorge. Es gab ja damals noch die bei uns übliche Rente und deshalb haben die Menschen, wenn sie etwas Geld übrig hatten, da irgendwie etwas, ja, einen Sachwert beiseite gelegt, um dann, wenn sie in Not kamen, das dann zu verkaufen. Und so auch hier. Und umso bemerkenswerter, dass Maria diese Kostbarkeit zur Salbung einsetzte. Sie war Jesus gegenüber unendlich dankbar. Und das hing damit zusammen, dass Jesus ihren Bruder Lazarus vom Tode erweckt hatte. Ja, und auch der Simon, der Gastgeber dort dieses großen Festessens, er war Jesus sehr dankbar, denn Jesus hatte ihn von dieser tödlichen Leprakrankheit geheilt. Und deshalb stellt er jetzt für Jesus und seine Begleiter sein Haus zur Verfügung. Ach übrigens, als die Maria dort Jesus mit dem Nardenöl salbte, da ahnten einige der Anwesenden gewiss, dass hier gewissermaßen eine Königssalbung vorgenommen wurde. Das haben die Juden verstanden. Und auf jeden Fall brachte Maria zum Ausdruck, Jesus, du sollst mein König sein, mein Herr sein. Und zu diesem Zeichen salbe ich dich. Und liebe Gemeinde, ich habe mir überlegt, wenn wir heute zum Lobpreisgottesdienst zusammengekommen sind, dann ist eigentlich unser Lobpreis auch so eine Art Salbung Jesu. Wir ehren ihn und huldigen ihn als unseren König. Und ja, das muss man so sagen, das ist das Kennzeichen eines Christen. Einen Christen erkennst du daran, dass Jesus sein Herr ist, sein König ist, dein König ist. Ich sagte schon, die Dankbarkeit der Maria gründete sich vor allen Dingen auf die Totenauferweckung ihres Bruders. Aber wir können auch von uns sagen, dass Jesus uns aus dem Tode auferweckt hat, nämlich aus dem geistlichen Tode. Und das unterscheidet dich ja von allen Ungläubigen ganz gewaltig. Du hast Leben aus Gott empfangen. Eine einzigartige Sache im ganzen Universum. Du hast Gott in dir. Du bist Erbe des ewigen Lebens. Ja, und man kann auch sagen, so wie Jesus den Simon, dem Aussatz, geheilt hat, so hat er uns auch vom Aussatz der Sünde gereinigt. Das ist uns nur oft nicht so ganz klar. Ich muss hier mal eine ausdrückliche Botschaft sagen. Ich beobachte, dass viele Christen so rumlaufen, als ob sie noch ständig in Sünde wären. Also das sieht so aus. In ihrer Seele grummelt es da irgendwie, ja, dass sie so denken, na ja, vielleicht sind doch nicht so alle Sünden so ganz vergeben, da war dieses und jenes, und das habe ich noch nicht bekannt, und wer weiß, und ich falle auch immer wieder neu in Sünden hinein, und weißt du, da wirst du nie froh. Du wirst nie frei bei diesem Ansatz. Und deshalb gebe ich dir jetzt also als Pfarrer einen ganz energischen Rat. Mach doch mal einen Glaubensschritt. Nehme das mal wirklich an, diese Totalvergebung, die dir Jesus am Kreuz vergeben hat, und zwar für alle Sünden. Ja? Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde, und zwar in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Oder meinst du etwa, dass das Blut Jesu nicht stark genug sei, um dir Vergebung zu verschaffen und Frieden mit Gott? Durch das Blut Jesu bist du total gereinigt worden. Das ist das eine. Und durch den Heiligen Geist bist du gesalbt worden. Das ist das andere. So wie der Heiland mit dem Öl gesalbt wurde, so bist auch du mit dem Öl des Heiligen Geistes gesalbt worden, als du zum Glauben gekommen bist. Da geschah das. Das kannst du schon im Alten Testament nachlesen, im Psalm 23, wo David es prophetisch spricht und sagt, und salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Und so ist die Liebe Gottes ausgegossen worden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also, mein lieber Zuhörer, diese Salbung, die auch die Maria da vorgenommen hat und die in deinem Leben auch immer wieder geschieht, die erfährt auch Widerstände. Ja, das haben wir hier gehört. Was sagten die Leute? Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Also auch heute noch wird dein Opfer für Jesus oft nur ein Kopfschütteln auslösen. Ja? Ist mir vor einer Zeit so gegangen, muss ich erzählen. Also, nichts Böses ahnend, ging ich die Berliner Straße entlang und da waren so, ja, sehr aggressiv auftretende junge Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Das waren Tierschützer, Spendensammler und die fielen sofort über mich her und sprachen da, also hier unser Vordruck, Sie haben doch sicher was für Tiere übrig, hier mit 5 Euro sind Sie dabei, monatlich, das reicht schon. Ich sage, ja, ich habe auch für Tiere was übrig. Ich freue mich, dass Sie sich für das Wohl der Tiere in der Welt einsetzen. Aber wissen Sie, noch wichtiger ist mir das Heil der Menschen in der Ewigkeit. Sie erstarrten. Und ich habe Ihnen ein kurzes Zeugnis gesagt, wie wichtig es ist, dieses Evangelium, das überall verbreitet wird. Und ich habe auch gesagt, dass ich gemeinsam mit meiner Frau mehrere Missionare unterstütze in verschiedenen Teilen der Welt. Verständnisloses Kopfschütteln, kann ich euch sagen. Ja, auch so, diese Vergeudung der Moneten, diese Vergeudung des Salböls, wurde ja die Maria auch getadelt nach der Salbung. Das ist mir sogar in unserer schönen Kirche so ergangen. Also, das war so. Da kamen Leute rein und bei dieser Kirchführung, die ich durchführte, da sprach mich ein Mann an und kritisierte unseren vergoldeten Altar und den vergoldeten Taufengel. Und er sagte, also das ist nur wirklich die reinste Geldverschwendung, Herr Pfarrer. Was wird denn diese Vergoldung für ein Vermögen gekostet haben? Ich sagte, lieber Herr, für Jesus ist uns das Beste gerade gut genug. Und es ist ja das Haus Gottes, sage ich. Und wir lieben Gott. Wir lieben Jesus. Und da habe ich gefragt, waren Sie schon mal verliebt? Ja, ich sage, ich auch. Immer noch. Und wie ist das, wenn wir so lieben? Da geben wir unser Bestes hin. Da geben wir alles hin. Oder wie der Dichter sagt, wer liebt, verschwendet alle Zeit. So ist es. Was hat Jesus nach der Salbung den Kritikern gesagt? Er hat gesagt, Maria hat ein gutes Werk an mir getan. Niemals zuvor und danach hat Jesus über einen Menschen so ein Wort gesprochen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es war eine außerordentliche Stunde. Und deshalb sagt Jesus dann am Schluss, wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Und liebe Gemeinde, diese Prophezeiung erfüllt sich heute. Hier in Görlitz, 2000 Jahre nach der Salbung, predige ich hier über diese Frau, über ihre Tat. Liebe Gemeinde, jetzt, spätestens jetzt, rückt uns die Salbung durch die Maria auf den Pelz und schaut uns mit großen fragenden Augen an, nämlich, was ist dein Alabasterfläschchen? Was du opferst. Das Beste ist für Jesus gerade gut genug. Wir hatten vor Jahren in einem Ehepaarkreis diese Begebenheit einmal besprochen und uns dann gefragt, was ist unser Einsatz und die ganze Corona einschließlich des Pfarrers war der Überzeugung, ja, wir sind nur wirklich nicht knausrig. Ja, wir lassen uns da schon was kosten. Und ich würde mal sagen, in dem Kreise stimmte das auch. Aber unsere Stimmung sackte etwas ab, als nämlich einer so ganz lapidar sagte, Gott schaut nicht nur auf das, was wir geben, sondern er schaut auch auf das, was wir behalten. Und da wird es ganz stille. Liebe Gemeinde, es gibt aber ein Alabasterfläschchen, ein Opfer, das erscheint mir sogar noch wertvoller als das Geld. Und das ist unsere Lebenszeit, unsere Kraft. Und die Frage lautet, wie viel Lebenszeit ist uns Jesus und seine Gemeinde wert? Ja? Du bist hier heute goldrichtig in diesem Gottesdienst, ja? Eine kostbare Zeit deines Lebens. Du könntest jetzt auch vor der Glotze sitzen oder im Schnee Skier fahren oder was weiß ich. Nein, nein. Wir opfern diese Zeit für Jesus. Und mein Lieber, du wirst es nicht bereuen. Du wirst gesegnet aus diesem Gottesdienst gehen. Das Beste ist für Jesus gerade gut genug. Ich meine damit auch deine Gesprächszeit mit Jesus, deine stille Zeit, das Lesen seines Wortes. Ich musste da selber auch eine Lektion lernen und das hängt damit zusammen. Meine beste Zeit am Tage ist immer so Vormittag zwischen 9 und 12. Da bin ich leistungsfähig, ja, da ist der Kopf klar. Da habe ich dann immer so was Richtiges geschafft. Aber für den Austausch mit Jesus blieb oft nur so die Zeit der Mittagsmüdigkeit übrig. Oder vielleicht noch so abends vor dem Schlafengehen. Und da hat mich Gott korrigiert. Ja? Endlich habe ich es begriffen. Endlich habe ich es verstanden. Ich mache keine miese in meinem Lebensertrag, wenn ich die beste Zeit am Tag mit Jesus zubringe und scheinbar gar nichts erarbeite. Ja. Jesus ersetzt mir jede Viertelstunde überreich. Er schafft für alles Wirken überhaupt erst das rechte Fundament. Und das sollten wir uns wirklich in goldenen Lettern aufschreiben und übers Bett nageln. Ja. Bedenke, Jesus verließ mit dem Himmel alles, was seine Liebe und sein Glück ausmachte, für dich. Und was hast du für ihn verlassen? Was hast du bisher drangegeben, wirklich geopfert? Und dann sprach Jesus über das Opfer der Maria: Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Also, das wusste die Maria zu dem Zeitpunkt nicht. Das musste sie auch nicht wissen. Also, welche Riesenbedeutung ihr Tun für Jesus hat, auch im Blick auf die Zukunft. Und auch wir wissen es oft nicht. Und unsere Gemeindehelferin, die wusste es auch nicht, als sie sich damals im Zirkuswagen um ein kleines Mädchen gekümmert hat. Ihre Eltern hatten sie da in den Wagen geschickt. Da war sie aufgeräumt. Da ist sie aufgeräumt, Herr Pfarrer. Und bei Ihnen lernt sie wenigstens nichts Schlechtes. Aber die Gemeindehelferin hat sie zum Glauben an Jesus geführt, sodass das Kindchen anfing, zu Hause zu beten. Naja, das wurde den Eltern dann zu fett. Und sie durfte dann nicht mehr in die Gemeinde kommen. Und sie zog dann in ein anderes Land. Aber eines Tages, als junge Frau, da war sie wieder da. Und ich sehe sie heute noch, da im Eingang des Gemeindehauses stehen. Mit diesem wunderbaren Wandteppich, den sie selber geknüpft hatte, als sie damals ein Jahr lang arbeitslos war. Ein Jahr hat sie daran gearbeitet und uns dann diesen Teppich geschenkt als Ausdruck ihrer Dankbarkeit, dass sie in dieser Gemeinde zum Glauben geführt wurde. Was sich daraus entwickelte, das konnte die Gemeindehelferin damals nicht wissen, nicht ahnen. Als sie dieses Mädchen zum Glauben führte, als sie sie salbte mit dem Heiligen Geist. Aber der Himmel wusste es und das immer entscheidend. Weißt du, das ist immer entscheidend. Der Himmel schaut zu bei allem, was du tust. Und vom Himmel aus wird alles kostbar geschätzt, was du aus Liebe zu Jesus getan hast. Das allein hat Ewigkeitsbedeutung. Vieles andere ist Müll, worauf wir so stolz sind. In Johannes Evangelium Kapitel 12 wird uns die Salbung Jesu durch Maria noch einmal geschildert. Und dort heißt es dann im Anschluss an die Salbung: Und das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öles. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öles. Und die konkrete Frage an uns Christen lautet: Ist der Duft des Evangeliums durch uns in unserer Umwelt wahrnehmbar? Ja, bist du selbst ein Parfüm Gottes für deine ungläubigen Mitmenschen? Im Sündengestank dieser Welt dürfen wir gewissermaßen eine Frischluftzufuhr von Gott veranlassen. Ich meine damit gar nicht, dass das unbedingt durch ein einmaliges Riesenopfer geschehen muss, wie hier bei der Maria. Ja, ich habe mir überlegt, vielleicht ist es sogar noch schwieriger, im Alltag Tag für Tag in Geduld mit einer Ansammlung von Egoisten zusammenzuleben und dennoch in der Sanftmut und Selbstlosigkeit Jesu zu sein, wie er sie uns vorgelebt hat. Also jetzt muss ich was erzählen. Ich erinnere mich noch lebhaft an eine Bahnfahrt und ich komme dort immer so ganz zufällig mit den Menschen über den Glauben ins Gespräch. Und da sprach ich mit einem Mann über die Ethik der Christen, über das Leben von Christenmenschen. Und wisst ihr, ich war auf das Höchste erstaunt, als er so sagte aus tiefstem Herzen: Ja, die Christen leben doch anders als unser einer. Und da war mein stilles Gebet im Herzen zu Gott: Möge er recht haben. Ja, möge er recht haben. Möge er noch vielen Gotteskindern begegnen und diese vielleicht zum Glauben finden. Mein lieber Zuhörer, was für ein Vorrecht auch für dich. Du darfst ein Wohlgeruch Gottes sein. In deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deinem Hause und an deinem Arbeitsplatz. Und du sollst wissen, alles, was du im Geist Jesu und seiner Liebe tust, das kommt an, das überzeugt jedermann. Und das Haus wurde erfüllt vom Duft des Öles. Ohne Opfer geht die Welt zugrunde. Aber durch das Opfer entsteht ein göttlicher Wohlgeruch. Und das erkennst du an niemandem so deutlich wie an unserem Herrn Jesus Christus. Er hat ja seinen Leib, dieses kostbare Nardenglas, zerbrechen lassen. Aus Liebe zu uns. Damit Gottes Zorn uns nicht im Gericht zerbricht. Da hat sich Jesus stellvertretend für uns, für unsere Sünden zerbrechen lassen. Er ließ sich verleugnen. Er ließ sich beschimpfen. Er ließ sich anspucken. Vom Satan wurde er versucht. Vom eigenen Jünger verraten. Vom eigenen Volk ans Kreuz gebracht. Und von Gott selbst dahingegeben. Total zerbrochen für uns, für dich und für mich. Das ist das eine, liebe Gemeinde. Aber welche Segensströme sind aus diesem Ganzopfer geflossen? Reinigung durch sein Blut, Überwindung des Todes, Ausgießung des Heiligen Geistes, Wohlgeruch des Evangeliums durchdringt seither alle Länder und alle Zeiten bis in Ewigkeit. So wurde das Universum erfüllt vom Duft seines Öles. Liebe Gemeinde, lasst mich zum Abschluss meiner Predigt noch etwas zu einem kurzen Sätzchen sagen. Ich liebe diesen Satz. Als nämlich die Anwesenden über das kostspielige Opfer der Maria den Kopf schüttelten, da ergriff Jesus für sie Partei und er sprach die bedeutsamen Worte: Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat getan, was sie konnte. Nicht wahr? Was für ein tröstliches Wort auch für jeden unter uns. Wie kann das die Alten und Schwachen unter uns trösten, die im Grunde genommen gar nicht mehr so viel für Jesus leisten können? Wie kann das die Väter und Mütter unter uns trösten, die unablässig im Einsatz sein müssen, in ihrem Beruf, in ihrer Familie, bei ihren Kindern und die auch gerne noch hier in der Gemeinde einen Dienst tun möchten? Wie gering sind oft unsere Reserven? Aber Jesus spricht, sie hat getan, was sie konnte. Und darauf kommt es an. Merke dir einmal, Jesus schaut auf dein Herz, auf deine Liebe, auf deine Treue ihm gegenüber. Die Maria, die hat einen hohen Wert geopfert. Es gibt im Neuen Testament noch eine andere Frau, die auch etwas geopfert hat. Einen sehr geringen Wert. Das war das Schärflein der Witwe. Das waren 2 Pfennige, 2 Cent. Mehr hatte sie nicht. Aber beide haben getan, was sie konnten. Und mehr erwartet Jesus auch nicht von dir. Lass mich zum Abschluss der Predigt noch ein unendlich treffendes Zeugnis sagen von der Salbung Jesu, wie sie in großer Armut erfolgte. Ich habe am letzten Sonntag hier gepredigt über Südkorea, über diese Riesengemeinde unter dem Pastor Yonggi Cho. Wisst ihr, als er sein Kirchengebäude mit 10.000 Sitzplätzen errichtete, da benötigte er eine unendliche Summe Geldes. Und jeder in der Gemeinde gab eben nach seinem Vermögen. Es war aber allda auch eine alte Frau, eine arme alte Frau. Und sie wollte auch was beitragen, was spenden, aber sie hatte kein Geld. Und da brachte sie eine kleine Reisschüssel. Es war ihre einzige kleine Schüssel, die sie besaß. Diese Reisschüssel, die brachte sie zu dem Pastor Joe und sagte, ich kann ja den Reis auch aus meiner Hand essen. Ich brauche die Schüssel eigentlich nicht. Und vielleicht kann man die Schüssel für den Kirchbau verkaufen. Wisst ihr, dieser Pastor Joe, der war erschüttert. Was sollte er tun? Er konnte dieses kleine Geschenk nicht zurückweisen. Es war ja nur ein paar Cent wert. Aber es war die höchste Gabe, die er je erhalten hatte für den Bau dieser Kirche. Und so nahm er dieses Reisschälchen und in seinem Zimmer, wo viele bedeutende Menschen ein- und ausgingen, dort bekam diese kleine Schüssel einen Ehrenplatz. Und später wurde er von einem kolossal reichen Mann besucht Und dem erzählte er beiläufig von diesem Reisschälchen. Und dieser Mann hatte nur noch einen Wunsch. Ich muss diese Reisschüssel haben. Und er sagte zum Pastor Joe, verkaufen Sie sie mir doch. Ich gebe einen guten Betrag dafür. Aber Yonggi Cho sagte, ich kann diese Schüssel nicht verkaufen. Ich kann für diese Schüssel kein Geld annehmen. Es wäre Blutgeld. Aber dieser Multimillionär, der bedrängt ihn immer wieder. Und er sagte, Pastor Cho, ich schenke Ihnen diese Schüssel. Den Riesenbetrag, den jener Mann daraufhin für diesen Kirchbau spendete, den hat Yonggi Cho verschwiegen. Aber Jesus Christus sprach über jene alte Frau, sie hat getan, was sie konnte. So gehe hin und tue desgleichen. Amen.